Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Suddenly 30. Wir haben letztes Mal in der letzten Folge unsere Serie sozusagen zum Thema Kinderwunsch gestartet. Letztes Mal ging es so sehr, ja, wie sollen wir sagen, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Saga.
Ich bin Christina.
Ja, ihr kennt uns ja mittlerweile. Also letztes Mal haben wir sehr allgemein über das Thema Kinderwunsch gesprochen. Falls jemand die Folge noch nicht gehört hat, die gibt's noch überall selbstverständlich. Da ging es einfach mal ganz grob um das Thema, warum kriegt man Kinder, warum entscheidet man sich vielleicht gegen Kinder. Och, alles Mögliche eigentlich, ich weiß schon gar nicht mehr genau.
Hört euch einfach
es
an.
Es war so viel, aber es war interessant, glaube ich.
Ja, ich finde, man hat auch gesehen, wir haben uns ja lange unterhalten, dass es wirklich ein Thema ist, wo man viel und lange drüber reden kann. Und deswegen haben wir uns ja auch dazu entschlossen, eine Serie aus dem Thema Kinder zu machen.
Ja.
Und ja, da geht's heute weiter mit der nächsten Folge.
Genau, du kannst ja mal das Thema droppen.
Ich gebe mal einen kleinen Hint. Ich fand's so lustig. Das Thema fängt an mit Eieiei.
So, ja, das ist der Titel von einem Text, den wir in der Vorbereitung gelesen haben. Auf den ich aber in fortgeschrittener Stunde hier dieser Folge zurückkommen werde. Aber ja, es geht um Social Freezing.
Genau, also das Einfrieren von Eizellen.
Genau, aber du kannst uns mal die genaue Definition
geben. Ja, schauen wir uns erstmal an, was es denn eigentlich genau ist. Social Freezing bezeichnet einfach das Einfrieren von Eizellen, ohne dass es jetzt einen medizinischen Grund dafür gibt. Ja, wer nutzt diese Möglichkeit überhaupt? Also das richtet sich ja an Frauen, die sich ihren Kinderwunsch jetzt akut nicht erfüllen wollen oder erfüllen können. Sei es einfach, weil sie den richtigen Partner gerade nicht an ihrer Seite haben oder aus ja irgendwelchen beruflichen Gründen, aus Gründen von Karriere.
Oder auch einfach, weil man finanziell vielleicht noch nicht stabil
genug ist. Weil man noch nicht da ist, wo man gerne sein möchte, genau, wenn man sich dann irgendwann ein Kind vorstellen kann. Ja, genau. Und Hintergrund ist auch so ein bisschen ja der Wunsch oder die vermeintliche Sicherheit, die Chancen auf eine Schwangerschaft im ja späteren Alter zu erhöhen. Ja, ursprünglich geplant war das eigentlich für Patientinnen, die im jungen Alter an Krebs erkrankt waren und ja dann aufgrund von einer Chemotherapie diese Möglichkeit einfach ja nutzen mussten, um überhaupt noch jemals schwanger werden zu können. Ja, mittlerweile haben sich da die medizinischen Methoden auch verbessert und ja, da gibt's ganz unterschiedliche Zahlen, aber mittlerweile sind die Überlebens- und Befruchtungsraten bei diesen eingefrorenen Eizellen wohl auch recht hoch. Die Zahlen schwanken da so zwischen 80, 90, vielleicht auch 60-70%. Also da findet man recht unterschiedliche Zahlen.
Ja, ich glaube, da haben sie das Verfahren geändert. Frag mich jetzt nicht genau, wie das jeweils hieß oder heißt, aber früher wurden die irgendwie anders eingefroren und bei der Methode haben da echt, ich glaube, nur 50% oder so überlebt überhaupt. Also überlebt im Sinne von das Auftauen, das Wiederauftauen überstanden. Und deshalb werden die jetzt so richtig wie schockgefrostet, so also irgendwie bei minus 190 Grad oder was weiß ich, das war jetzt sicher nicht die ganz genaue Zahl, aber
sehr, sehr, sehr frostig jetzt
also
auf jeden
sehr,
Fall.
Also sehr schnell, glaube ich auch. Ich glaube, früher ging das langsamer. Irgendwie, fragt mich jetzt nicht genauer, aber auf jeden Fall
hat
sich die
Methode
verändert.
Ja, es ist auch
alles
interessant, wie das auch so funktioniert. Da haben wir jetzt auch leider gar nichts dazu gefunden. Ich stelle mir das Auftauen auch irgendwie sehr abenteuerlich
vor. Ich habe da schon was dazu gefunden, aber das Ding ist, wir sind halt weder Biologinnen, noch Chemikerinnen, noch Ärztinnen. Ich will das gar nicht.
Wenn ich daran zurücktrinke, wie schlecht wir in diesen Fächern in der Schule waren, dann ja.
Nee, deshalb glaube ich, also ich würde das gar nicht so, weil das, da will ich nichts medizinisch Falsches dann plötzlich behaupten, aber was ich weiß, ist, die Methode hat sich geändert, jetzt werden die irgendwie anders eingefroren und deshalb sind die Überlebensraten quasi, sage ich mal, dieser Eizellen höher.
Ja, was aber wohl ein ausschlaggebender Faktor ist für eine ja erfolgreiche Behandlung, ist wohl das Alter der Frau, allerdings bei der Entnahme schon. Also je jünger die Frau bei der Entnahme ist, ja, desto weniger Schäden weisen die Eizellen wohl auf und desto ja höher ist dann auch die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn man sich dann später mal dazu entschließen sollte, die sich wieder einsetzen zu lassen. Ja, und nochmal zu diesem Begriff Social Freezing zurück. Also ja, da geht es eben, wie gesagt, hauptsächlich um soziale Gründe. Ich finde es auch irgendwie witzig. Also wenn eine Frau zum Beispiel keinen Partner hat, ist es ein sozialer Grund.
Ja, naja, gut, klar, ist ja es irgendwo ist ein auch sozialer sozial, Grund.
Aber ja, finde ich irgendwie ganz witzig.
Der ist ja auch recht kontrovers, der Begriff Social Freezing.
Ja. Also. Ja, wir haben ja auch irgendwo gelesen, dass man dann teilweise lieber von neutralerem Egg Freezing einfach spricht.
Genau. Ja, wo sind wir jetzt? Ich habe die Reihenfolge von unserem Plan vergessen, aber ich könnte mal kurz noch was... Wollen wir das gleich einwerfen hier, dieses Stichwort?
Werft es gerne mal ein, ja, ein kontroverser Begriff.
Ja, also es gibt nämlich den Begriff Fertility Benefits und da geht es darum, tatsächlich, mir war das gar nicht so bewusst, also mir war das bewusst, dass, irgendwie, ich hatte da mal was drüber gelesen, dass viele das in Deutschland fordern, aber mir war es nicht bewusst, dass das zum Beispiel in den USA schon fast gang und gäbe ist für viele größere Unternehmen. Aufgekommen ist es schon 2014, das hat mich ganz schön, gewundert irgendwie, dass das doch schon so früh Thema war. Und da wurde das wirklich, hier steht, ich glaube auch von Wikipedia habe ich das rauskopiert, zum Schlagwort großer medialer Rezeption und arbeitsethischer Kontroverse wurde eben dieser Begriff Social Freezing Ende 2014. Da haben nämlich Facebook und Apple als Firmen bekannt gegeben damals, dass sie ihren Mitarbeiterinnen die Kosten für das Social Freezing bezahlen. Und das wurde dann erstmal wirklich extrem kritisch aufgenommen, vor allem hier bei uns Deutschen. Da haben wir hier zum Beispiel, ich habe mir das irgendwo rauskopiert und jetzt finde ich es nicht mehr. Ah doch, hier. Da gab es zum Beispiel auf Spiegel Online eine Autorin damals, die diesen, in Anführungszeichen, Eizellenplan von Apple und Facebook pervers genannt hat. Eine Autorin der Süddeutschen Zeitung hat gefragt, geht's noch? Und die damalige Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig fand die Idee völlig daneben. Und hier steht nur eine Familienpolitikerin der Linken, hier steht nicht welche, fand die Idee sogar frauenverachtend. Und hinter dieser Kritik steht eben die Annahme, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiterinnen da irgendwie mit dem Angebot dazu drängen wollen, doch jetzt erstmal die Familienplanung hinten anzustellen und sich jetzt erstmal um die Karriere zu kümmern. Das kann man jetzt sehr viel diskutieren. Also ja, es ist, wie gesagt, in Amerika wohl gang und gäbe, weiß ich nicht, aber weiß schon ein nicht. Großer Trend. Eher
anscheinend also, größerer Trend als hier bislang vielleicht.
Ja, also ich habe schon viel darüber gefunden. Das Problem war nur, ich wollte mir dann auch mal raussuchen, welche Arbeitgeber das denn sind, die das in den USA unter anderem bezahlen. Aber das war alles in so Handelsblättern, wo ich dann hätte bezahlen müssen. Und solange wir hier nicht Geld damit verdienen. aber es waren schon eben hier, also Facebook oder mittlerweile halt Meta, Apple, McKinsey war, glaube ich, dabei. Also schon wirklich große Global Player, die das dann, also ich schätze mal, wenn die das in den USA übernehmen, müssen die das eigentlich für Angestellte hier in Deutschland auch übernehmen, denke
ich. Ich habe das noch nie in irgendeiner Stellenanzeige gelesen.
Ja,
dass
ich auch nicht,
sowas bezuschusst wird. Noch nie. Ich frage mich, wie und wo das dann angesprochen wird. Wird es schon im Bewerbungsprozess als Benefit genannt? Oder erfährt man das dann erst, wenn man da schon angestellt ist?
Das ist
schon ein interessanter Punkt, weil ich hätte es wirklich noch nirgends gelesen.
Also ich habe gelesen, dass es in der Schweiz jetzt seit letztem Jahr auch erste Unternehmen gibt, die das machen. Da wird es auch von so einer Ethikkommission und so noch recht kritisch betrachtet. was ich ganz cool fand, ich habe eine Unternehmerin, die sitzt auch in Amerika, ist aber Deutsche und hat da ein Startup gegründet. Und die bezuschusst auch $3,000 für eben Social Freezing. Bei ihr ist es aber auch so, dass man das Geld auch anderweitig nutzen kann, zum Beispiel halt für Adoption oder künstliche Befruchtung oder zum Beispiel auch wirklich einfach zur Kinderbetreuung. Mhm. Das finde ich dann schon wieder eigentlich ganz cool, dass ein Arbeitgeber sagt, hey, wir helfen dir, wenn, also, weil dann geht es schon wieder eher in die Richtung, gut, eigentlich eher nur beim Schlagwort Kinderbetreuung, aber das ist schon eher die Richtung, wo man sagt, okay, der Arbeitgeber unterstützt dabei, Familie und Beruf irgendwie vereinbarer
ja.
Oh Gott, ich kann reden, da ist eine Fliege vor meinem Mikro. besser vereinbaren zu können, genau. Allgemein muss ich sagen, also ich sehe das irgendwie auch kritisch, weil ich, gar nicht so sehr aus den genannten Gründen, ich weiß nicht, ob das, weil viele dann sagen, ja, das macht dann den Frauen Druck in der Firma, dass die irgendwie, also die kriegen dann ein falsches Gefühl. Weiß ich jetzt gar nicht unbedingt, ob ich das so sehen würde. Aber ich finde einfach, was sag mal, diese blöde Fliege. Ich finde einfach, dass das, wenn, dann ist das für mich irgendwie eine Leistung, die der Staat bezuschussen muss, mhm. also die Krankenkasse bezuschussen muss und nicht der Arbeitgeber. Also das hat doch irgendwie mit dem Arbeitgeber gar nichts zu tun. Mir wäre das persönlich auch viel zu privat und fast schon intim, jetzt mit meinem Arbeitgeber über meine Familienplanung und so zu reden. Also stell dir mal vor, du müsstest jetzt zu deinem Chef hingehen und sagen, ja, übrigens, ich würde mir jetzt gerne meine Eizellen einfrieren lassen, zahl mir das doch mal. Also ich weiß nicht, ich sehe irgendwie die Verantwortung absolut nicht beim Arbeitgeber, sondern eher wirklich der Arbeitgeber sollte noch mehr daran arbeiten. Erstens mal könnten sie Frauen gleich bezahlen wie Männer. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Das würde ich mir früher wünschen, bevor mir der meine Eizellen einfrieren bezahlt. Also es ist doch, sind wir mal ehrlich, oder? Also,
ja.
Und zweitens sollen sie doch wirklich eher daran arbeiten, dass man irgendwie Familienleben und Beruf ein bisschen besser vereinbaren kann. Ich meine, manche kriegen das ja schon gut hin, aber ich glaube, da gibt's immer noch genug Bedarf, noch das irgendwie zu optimieren. Wenn es jetzt darum geht, dann solche, ich sag's jetzt mal, intimen Dinge zu bezuschussen, das sehe ich wirklich eher bei einer Krankenkasse. Ich verstehe natürlich, dass es da auch schwierig ist, weil es ist der Definition nach natürlich nichts, was medizinisch genau. notwendig ist. Und dann ist es natürlich schon wieder schwierig, aber also, wie siehst du das?
Ich finde, ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also ich kann jetzt auch nicht so ganz die Brücke quasi dazu schlagen, was der Arbeitgeber jetzt genau damit zu tun haben sollte. Ich meine, klar, man könnte sagen, er möchte sich die Arbeitskraft der Frauen erhalten, aber andererseits ist es ja nur eine Verschiebung. Es erhält sich die vielleicht für die nächsten 3, 4, 5 Jahre und danach ist die Frau ja trotzdem erstmal weg, in Anführungszeichen.
Ja, und danach ist die Frau ja genauso auch wieder in Anführungszeichen die Benachteiligte.
Genau, danach ist
wie davor. Bloß, dass sie halt später ihr Kind gekriegt hat und vorher vielleicht nochmal 2 Beförderungen durchmachen konnte.
Genau.
Also,
nee, ja. Also für mich erschließt sich das Ganze nicht und mich würde wirklich interessieren, wann denn das als Benefit beworben wird.
Ja, das würde mich jetzt, also da habe ich, soweit habe ich noch gar nie gedacht, aber es ist eigentlich wahr. Also ich hätte es jetzt auch noch nie irgendwo gelesen.
Also ich bin immer sehr neugierig. Ich lese schon ganz gerne Stellenanzeigen, muss ich sagen. Weil ich denke mir so, man kann immer mal gucken, was so dabei ist. Aber wirklich, ich habe das noch nicht im Ansatz irgendwo gelesen, auch bei großen Unternehmen.
Nee. Also große Unternehmen haben dann halt neben dem obligatorischen Obstkorb halt immer noch irgendwie ihr coole Fitnessclub-Dings oder so. Aber hätte ich jetzt auch noch nie. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man damit so offensichtlich
wäre. Oder wird man dann irgendwann angesprochen, ja, ist die gute Frau, wir planen sie demnächst zu befördern. Aber wie sieht es denn eigentlich mit dem Kinderwunsch aus? Weil wir hätten da was für sie. Oder wie muss man sich sowas vorstellen?
Also wenn wir jetzt so drüber reden, dann finde ich es fast schon auch fast, also ich bin jetzt nicht ganz bei der linken Politikerin.
Wird es jährlichen Mitarbeitergespräch, wird es einfach unterbreitet, so ein Angebot, oder?
Ja, nee, ich bin jetzt auch nicht ganz bei dem Thema, wie es diese linke Familienpolitikerin genannt hat, Frauen verachten. Mhm. Aber wenn wir jetzt so drüber sprechen, dann finde ich es fast auch schon ganz schön krass.
Also dann finde ich es ja völlig, also
dann finde ich es irgendwie daneben.
Also, da würde ich, also was hat es denn das eine jetzt mit dem anderen unbedingt zu tun? Also ich,
Ja, weil es sollte ja eben eigentlich überhaupt gar kein Thema sein, wann du irgendwie jetzt dein Kind kriegen willst, sondern du solltest immer eigentlich die Unterstützung von deinem Arbeitgeber haben, im Sinne von, du kannst, wenn du wiederkommst, kriegst du deine Stelle wieder und halt wirklich die du hattest,
genau,
nicht irgendeinen Scheißjob, der gerade noch frei ist.
Oder wenn dann Beförderungen an solche Behandlungen gekoppelt,
genau,
lassen sie das machen, dann können wir gucken und sonst haben sie leider Pech gehabt, oder?
Ja, also es sollte ja eigentlich gar keine Rolle spielen, du solltest ja in deiner Stelle so oder so weiter die gleichen Chancen haben. Ach, keine Ahnung, das ist ein schwieriges Thema, aber also ich meine, es ist ja prinzipiell nichts Schlechtes, dass man auch mal irgendwie die Chance hat, medizinische Behandlungen bezuschusst zu kriegen, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind. Aber ich sehe die Verantwortung halt nicht beim Arbeitgeber, sondern der soll sich auf andere Dinge konzentrieren, dass er mir eben das besser ermöglicht, mein Familienleben auch gut mit meiner Karriere zu vereinbaren.
Wenn man denn ein Familienleben hat, man muss
klar.
Man muss da ja auch erstmal irgendwie hinkommen, wenn man es denn will.
Ja, das ist ja, also ich meine, wir sprechen jetzt über Social Freezing. Normalerweise will man dann eins, wenn man sowas macht. Das steht
genau,
jetzt mal
aber
außer
man
Frage.
Muss ja irgendwie hinkommen. Und vielleicht kommt man ja zu diesem Familienleben eben gerade durch das Social Freezing.
Ja, aber du kommst ja dann nur, ach so.
Verstehst du, was ich meine?
Ja. Naja, also es ist, wie gesagt, ein sehr schwieriges Thema, aber ja, ich finde es eine ganz interessante Diskussion. Also ich meine, ich glaube, dass ja viele Firmen sicherlich einen guten Gedanken dahinter haben. Also es ist ja jetzt nicht per se schlecht zu sagen, wir unterstützen dich dabei.
Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen irgendwas zu bezahlen, finde ich grundsätzlich immer gut. Also ich finde, der Arbeitgeber darf gerne immer alles bezahlen und er darf auch gerne absurdere Dinge bezahlen. Also ich glaube, das sind wir die Letzten, die da Nein sagen würden.
Ja, aber jetzt mal auf dem Zug aufgesprungen. Wie ist das dann? Aber also das ist jetzt, erstmal klingt das jetzt dumm.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, wir beide sind im selben Unternehmen. Mhm. Du bist meine Kollegin, du hast einen Kinderwunsch.
Mhm.
Ich habe keinen Kinderwunsch. Dir werden plötzlich irgendwie 4.000 Euro in den Arsch geschoben für deine Eizellentnahme.
Mhm.
Was habe ich davon, von dem Benefit? Also wie gesagt, das klingt jetzt erstmal super doof, aber es hat ja auch nicht jede Frau einen Kinderwunsch.
Ja, das ist auch ein... Ich weiß nicht, vielleicht kriegst du dann...
Krieg ich dann einen Porsche oder...
Kriegst du ein bisschen Geld für ein bisschen Botox oder so.
Ja. Ich krieg neue Brüste.
Ja. Aber bitte nur im Wert von 4.000 oder was, 3.000 Dollar waren es nur.
Ja, bei der einen, bei dem einen Beispiel von dieser Startup-Gründerin waren es 3.000 Dollar, ja.
Ja, aber ich finde, da sieht man ja schon ein bisschen die Absurdität von dem Ganzen.
Ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, als wäre das so ein bisschen wie, wenn jetzt, also, keine Ahnung, wenn jetzt bei H&M dieses eine Label da, was halt angeblich nachhaltig ist, ist, als wäre das so ein bisschen wie Greenwashing bei Klamottengeschäften. Klamottengeschäften, mir fällt gerade kein
Bekleidungsgeschäften, Modeketten,
ja,
genau.
Keine Ahnung. So als würde man auch einfach nur versuchen, jetzt auf irgendeinen vermeintlichen Trend aufzuspringen und dann, ach, so was Tolles für seine weiblichen Mitarbeiterinnen da anzubieten. Das hat halt so ein Geschmäckle, finde ich.
Ich finde auch, dass es ein Geschmäckle hat und es ist ja auch unterm Strich ein Eingriff, was man ja nicht vergessen darf, was ja vielleicht auch gar nicht unbedingt so super harmlos und angenehm ist, wie man sich das vielleicht erstmal so vorstellen könnte. So, ach ja, super, der Arbeitgeber bezahlt mir das und dann lasse ich mir da so ein Spritzchen geben und dann bin ich erstmal safe, so gefühlt.
Mhm. Ja, ja. Da kannst du ja vielleicht mal mit dem ganzen Prozess so ein bisschen weitermachen. Wie läuft denn sowas ab?
Genau, also das Ganze beginnt einfach mit dem Zyklus. Und man muss immer in enge Absprache mit dem Arzt oder mit der Ärztin, muss man sich ja ungefähr 10 bis 14 Tage, nämlich jeden Tag auch ein Hormonpräparat spritzen, um dann eben die Reifung von mehreren Eizellen zu stimulieren. Und wir hatten uns ja, glaube ich, auch mal so ein Video angeschaut von einer, die das eben schon gemacht hatte.
Ja.
So ein Erfahrungsbericht. Und die meinte da zum Beispiel auch noch, dass man, ich glaube, jeden zweiten Tag oder sowas, ja, musste man dann noch zur Blutabnahme, glaube ich, um quasi diese Hormonwert doch immer zu kontrollieren, dass man quasi genau richtig stimuliert ist und eben nicht über- oder unterstimuliert ist. Und es kann ja durchaus auch relativ gefährlich werden, wenn man denn jetzt die ganze Zeit überstimuliert wäre. Ne?
Ja, also ich bin mir nicht ganz, also bei ihr war das so, also sie hat es so berichtet, dass sie alle zwei Tage zur Blutabnahme kommen musste, eben um das zu checken. Ich weiß jetzt nicht, ob das, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das irgendwie bei jedem dann so ist, aber es kann ich jetzt natürlich nicht garantieren, bei ihr war es halt so. Ich habe das auch gelesen mit dieser, also es ist irgendwie so ein Überstimulierungssyndrom, mhm, oder so kann man theoretisch kriegen, es ist aber wohl selten, aber man muss es halt beobachten,
ja,
dass man es halt nicht kriegt. Also oder wenn man es kriegt, dass man halt schnell handeln kann, weil sonst kann es wirklich bedrohlich werden. Aber also wir wollen jetzt auch keinem Angst machen, da redet mit eurem Arzt, eurer Ärztin, wenn ihr das machen wollt. So haben wir es halt aus diesem Erfahrungsbericht, mhm, mitgekriegt. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon gelesen, dass das jetzt nicht ständig vorkommt oder so. Ja. Aber es gibt natürlich immer Risiken, die gibt es bei jeder Behandlung.
Ja, genau. Und es gibt dann wohl auch mehrere verschiedene Arten, wie man diese Behandlung durchführen kann. Also teilweise heißt es, der Eisprung setzt dann einfach natürlich ein, aber bei anderen Berichten haben wir auch gelesen, dass er dann quasi auch nochmal durch ein extra Hormonpräparat, was man sich wiederum dann spritzen musste oder was man sich beim Arzt dann spritzen lässt, was dann eben den Eisprung auslöst.
Ich dachte, dass man das immer auslösen muss, damit es auch wirklich exakt zur Entnahme passiert, sicher.
Das also kann schon auch gut sein, ja.
Aber das, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall können wir festhalten, der Prozess sieht folgendermaßen aus. Erstmal geht man natürlich zum Arzt, lässt sich beraten.
Genau.
Und meist, also nicht meistens, ich schätze mal immer, muss man dann auch erstmal sich untersuchen, mhm, lassen. Es kommt ja immer drauf an, also wenn man jetzt, also wann man das Ganze machen lässt. Also, mhm, wenn ich jetzt mit 25 zum Arzt gehe oder zu meiner Ärztin, und dann meine Eizellen entnehmen, also einfrieren lassen möchte, dann habe ich meistens, wenn ich nicht irgendeine Kondition, Krankheit, was auch, mhm, immer habe, ja noch recht gute Eizellen und auch viele Eizellen. Und dann ist es oft auch so, dass ich nur eben einen Zyklus brauche, so einen Stimulierungszyklus, so nennt man das,
genau,
nicht,
ja,
aber ihr wisst, wie ich meine. Und dann hat man meistens schon genug Eizellen, manchmal braucht es noch einen zweiten. Wenn man jetzt aber erst mit 35, 36, 37 zum Arzt, mhm, zur Ärztin geht, dann ist es ja häufig so, dass man halt eben nicht mehr ganz so viele Eizellen hat und manchmal haben die dann halt auch nicht mehr so die allerbeste Qualität oder zumindest nicht mehr so gut wie vor 10 Jahren noch. Und dann kann es natürlich sein, dass man 3, 4 solche Zyklen braucht und das ist natürlich dann auch einerseits natürlich eine Belastungsfrage, weil Hormontherapien natürlich immer den Körper in gewisser Weise,
ja, also
belasten.
Körperlich und auch emotional.
Emotional,
muss es so sehr anstrengend,
ja,
sein, ja, genau.
Also kann, ich meine, es gibt sicherlich auch Frauen, ich habe auch ein Video gesehen von einer, die hat es mit 39 gemacht, die, mhm, hatte überhaupt keinerlei Nebenwirkungen, mhm, die hat es gar nicht gespürt. Also es kann halt immer so und so laufen. Ich meine, es gibt Leute, ich glaube, du zum Beispiel bist hormonell überhaupt nicht anfällig, mich zerbröselt es bei jeder kleinen Minipille und sonst,
ja,
was.
Ja, das ist natürlich alles,
das
individuell.
Das ist alles komplett,
ja,
individuell. Also wenn ich das machen würde, wahrscheinlich, ich hätte 3 Nervenzusammenbrüche wegen dieser Hormontherapie und keine Ahnung. Aber das muss man halt immer individuell besprechen. Ich, genau, meine, das, deshalb macht man ja auch solche Voruntersuchungen. Und man misst, meine ich, auch, es gibt das sogenannte Anti-Müller-Hormon, kurz AMH, und man misst diesen AMH-Wert, um irgendwie rauszufinden, wie fruchtbar man quasi ist.
Genau, das wird alles dann während, also in der Beratungsphase, bevor dieser Prozess dann überhaupt beginnt, ja, glaube ich, auch alles noch mit erhoben genommen. Und wenn man dann mal an dem Punkt ist, also man hat dann diese Hormontherapie, diese Phase durch, die Eizellen sind da, sie sind entnahmebereit, dann, ja, wird es unter Narkose entnommen. Also dieser Eingriff, ja, der dauert wohl wirklich nur so um die 20 Minuten.
Ja.
Ja, und anschließend wird das Ganze dann eben eingefroren und es kommt dann ja in so eine Art Kühlhaus, in so ein Kyrolager für Gewebe und Körperzellen, was auch sehr schön klingt, finde ich. So
kryokonserviert,
genau. Und da wird das Ganze dann gelagert, aber auch nicht umsonst.
Nee, man muss ja aber auch vielleicht, bevor wir zu den Kosten kommen, nochmal klar sagen, dieser Prozess, also eben erstmal misst man diesen AMH-Wert, um auch zum Beispiel rauszufinden bei Frauen, die jetzt, ich sag mal, zwischen Mitte und Ende 30 sind, die das noch machen lassen wollen, wo man ja immer empfiehlt, dass man es eigentlich bis spätestens zum 35. Lebensjahr machen lässt, weil dann ja angeblich irgendwie die Eizellqualität abnimmt und dann lohnt sich vielleicht gar nicht mehr so sehr. Ich glaube, im allerbesten Fall sollte man es sogar von Mitte 20 bis 30 machen lassen und maximal bis 35. Was wir aber auch gelernt haben in unserer Recherche ist, dass die meisten Frauen sich erst in den Jahren von 35 bis 40 eigentlich überhaupt dazu beraten lassen.
Genau.
Aber dazu kommen wir später nochmal, wenn wir zum Thema Studien kommen. Genau, also man misst eben diesen AMH-Wert, was ich sagen wollte, wenn der jetzt schon, also es gibt auch oft Frauen, die haben halt irgendwelche, keine Ahnung, besonderen Konditionen, die haben dann schon mit 25 einen AMH-Wert wie eine 40-Jährige oder so. Und dann ist es natürlich was, wo ich sag, ja gut, dann ist es halt wirklich, also dann hätte ich es mir auch überlegt, wenn, es ist halt immer die Frage, denkt man mit Anfang, Mitte 20 schon dran, oh, wie fruchtbar bin ich eigentlich, das sollte ich mal messen lassen, dass ich mir vielleicht die Eizellen, also weißt du, wie ich meine?
Das, ja, also, wir haben ja auch vorhin schon drüber gesprochen kurz.
Ja.
Über sowas denkt man in dem Alter einfach nicht nach.
Nee, und warum? Also ich meine, ja, also außer man hat wirklich irgendwas und will das halt schon mal
absolut, checken. Ja, aber angenommen, man hat jetzt keine Erkrankung, keine besondere Kondition.
Und man wünscht sich jetzt auch nicht unmittelbar mit Mitte 20 schon Kinder. Ja. Dann kommt einem der Gedanke ja überhaupt nicht.
Ich finde,
nicht.
Der Gedanke kommt einem ja wahrscheinlich auch erst, wenn der Wunsch irgendwie konkreter wird langsam.
Ja.
Aber er sich einfach aus welchen Gründen auch immer gerade oder in absehbarer Zeit einfach nicht realisieren lassen wird.
Ja.
Dann, glaube ich, wird es ja dringlicher und man lässt sich dann vielleicht wirklich beraten und ist dann natürlich, wie du schon gesagt hast, vielleicht Mitte, Ende 30.
Ja. Ja, und es ist auch so bei dem Prozess, also es werden auch normalerweise nicht alle Eizellen, die entnommen werden, eingefroren, weil dann doch halt, man muss dann halt erstmal checken, welche überleben das überhaupt oder welche sind überhaupt gut genug so quasi. Und da kann es dann natürlich passieren, dass man mehrere so Zyklen braucht, um sich halt zu stimulieren. Wenn man sollte im Optimalfall so um die 20 Eizellen
entnehmen. Ich wollte auch gerade sagen, es sollen so um die 20 im Optimalfall sein. Ja.
Weil ich habe das nämlich auch, das ist ganz interessant, ich habe vorhin in der Badewanne noch was mit so einem Reproduktionsmediziner angeschaut und der hat es so erklärt, weil diese Reporterin ihn dann auch gefragt hat, so ja, wie sind denn aber überhaupt die Chancen, dass ich dann mit diesen eingefrorenen Eizellen überhaupt irgendwann schwanger werde, weil das muss ja dann irgendwie als künstliche Befruchtung mir wieder zugeführt werden.
Genau, ja.
Und dann meinte er, naja, die Chancen sind halt wie bei einer künstlichen Befruchtung auch. Und bei einer künstlichen Befruchtung, das war mir auch nicht klar, hat jetzt dieser Mediziner gesagt, das gibt es bestimmt wieder irgendeinen anderen, der was anderes sagt, aber angeblich sind die Chancen, schwanger zu werden bei einer künstlichen Befruchtung bei 25%. Und deshalb, weil man so wurde das in dieser Reportage erklärt, weil man pro Versuch quasi für jede künstliche Befruchtung friert man, nicht, eingefroren sind sie ja schon, taut man 6 Eizellen auf und irgendwie, ich glaube, 2 darf man einsetzen, aber du weißt halt nicht, wie viele das Auftauen gut
überstehen
quasi.
Ja.
Und dann hast du quasi, dann sind schon 6 weg. Dann hast du eine Chance von 25% damit schwanger zu werden. Und deshalb sollte man halt immer um die 20 haben, weil theoretisch könntest du es dann 3-mal probieren. Das heißt, 3-mal 25 bist du bei 75% Chance, dass es dann irgendwie mal klappt.
So hat er das erklärt. Bist halt auch nicht bei 100, ne?
Du bist nie bei 100. Das bist du nie, das bist du natürlich nicht, das bist du mit künstlicher Befruchtung nicht. Aber so wird es halt oft verkauft und das ist das Problem.
Und das ist schon ein Problem, weil das ist ja eigentlich wirklich eine richtig trügerische Sicherheit. Also muss man wirklich in Anführungszeichen setzen, Sicherheit. Weil
Ja, es ist schwierig, also, aber da kommen wir später noch dazu, zu solchen Grundsatzdiskussionen.
Ja, kommen wir erstmal dazu, was man denn dafür auf den Tisch legen muss.
Ja, das ist doch interessant.
Weil die paar Eierchen, die gibt's mittlerweile auch nicht mehr umsonst. Nee.
Naja, umsonst.
Also umsonst werden sie produziert, schon. Aber die kommen auch nicht mehr.
Oh, aber weißt du, bevor wir zu den Kosten kommen, zum Thema, weißt du, was ich auch in dieser Reportage gesehen habe? Ich wusste das nicht. Angeblich, also wenn ich das richtig verstanden habe, correct me if I'm wrong, sind also die ganzen Eizellen, die du jemals im Körper hast, die sind schon bei der Geburt angelegt.
Ja, das wusste ich aber tatsächlich.
Ich wusste es nicht. Ich dachte, produziert der Körper.
Nee.
Und dann werden sie ja einfach nur aufgebraucht.
Genau.
Das ist ja total gestört. Du hast ja dann als
Die
Baby...
greifen halt quasi heran. Also
ja, naja, schon, aber... Ich
ja, du hast die schon als Baby quasi.
Ich hab da noch nie drüber nachgedacht, aber irgendwie war mir das gar nicht bewusst. Also, falls ihr euch fragt, warum ihr immer weniger Eizellen habt im Alter, naja, die sind halt irgendwann aufgebraucht. Und es sind ja pro Monat, glaube ich, 1000 Stück, die sich irgendwie entwickeln oder auf den Weg machen oder so. Und eine schafft's dann. Ja.
Eine pro Monat 1000, das war ein ganz schön hoher Verbrauch.
Ja, eben.
Oh Gott,
was
Sinn.
Für ein Verschleiß.
Da muss ich doch gleich wieder... Sie fahren das Social Freezing.
Ja, ja, keine Ahnung. Also so habe ich das verstanden. Vielleicht war da auch mein Badewannengehirn ein bisschen benebelt. Aber
also ich glaube, vielleicht sollten wir da nochmal genauer recherchieren. Also ich weiß, dass die von Geburt an angelegt sind, das wusste ich.
Ja, doch.
Aber wie viele jetzt da, also die Zahl 1000 gefällt mir gerade ganz und gar nicht.
Ich bin ja fast ertrunken in meiner Badewanne vorhin. Also... Naja, egal.
Und sowas erzählst du mir ohne Vorwarnung.
Jetzt schocken wir uns.
Ich glaube, wir sollten dringend das Sparen anfangen.
Nee, wir schocken jetzt unsere Hörerinnen und Hörer lieber mal mit den Kosten.
Ja, also man kann sich wahrscheinlich schon denken, dass es nicht ganz billig ist hier, unsere Eizellengeschichte. Also man findet da auch wirklich unterschiedliche Zahlen. Also das kommt, wie wir auch schon gesagt haben, drauf an. Reicht denn ein Entnahmezyklus oder braucht man jetzt wirklich 2, 3, vielleicht auch 4, um dann eine ausreichende Zahl an Eizellen einfrieren zu können? Ja, aber man muss ungefähr mit 2,5 bis teilweise haben wir 7.500 Euro gelesen, muss man schon rechnen. Also mehrere 1.000 Euro könnte dafür schon einplanen. Also für diese ganzen Hormonbehandlungen, für die Untersuchungen, für die Entnahme und dann kommt natürlich auch immer noch so eine Jahresgebühr einfach
für die Konservierung
in diesem Kühllagern hinzu, ja.
Also die Zahlen schwanken extrem. Wer das machen will, der muss sich sowieso beraten lassen, dann erfahrt ihr es ja, das hängt halt immer davon ab, welche Medikamente dann auch bei euch eingesetzt werden, wie der Arzt so drauf ist, wie viele Zyklen ihr braucht, also wie der Arzt so drauf ist, also im Sinne von welche Behandlungsmethode er da anwendet oder sie und wie viele Zyklen man braucht. Also ich habe auch, klar, wenn es jetzt mit einem klappt, dann kann man schon bei 2,5 dabei sein, schätze ich mal.
Also man spricht schon von mehreren 1.000 Euro.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, im Schnitt habe ich auch irgendwo gelesen, teilweise im Schnitt stand was sogar von 4.000, aber
ja, genau.
Wie gesagt, das schwankt extrem, je nachdem, auf welche Seite man geht. Aber ich habe zum Beispiel auch eben diese eine Reportage über die 39-Jährige gesehen, die sich die Eizellen noch, also diesen ganzen Prozess durchgemacht hat. Und die war schon bei fast 14.000 Euro, weil sie einfach mehrere Zyklen gebraucht hat. Und das ist dann schon, also 14.000 Euro ist schon eine Hausnummer, die sich, also auch 2.500 kann sich nicht jeder leisten, aber 14.000 schon gleich gar nicht jeder. Also
ja, also und es ist auch so, dass man das, also gerade wenn man jetzt gesund ist und das wirklich aus den sogenannten sozialen Gründen macht, muss man das auch wirklich komplett alles aus eigener Tasche finanzieren. Es gibt wohl vereinzelt Fälle, gerade wenn man jetzt zum Beispiel, wie wir es angesprochen haben, wirklich krebskrank wäre oder sowas, wo die Krankenkassen da auch teilweise ja unterstützen, aber sonst...
Dann ist es aber schon kein Social Freezing.
Stimmt, dann
mehr.
Sind die sozialen Gründe schon weg, stimmt.
Also, ja, schwierig.
Und ich finde, da zeigt sich ja auch, dass das Ganze schon auch so eine privilegiertere Diskussion überhaupt
absolut.
Ist. Das habe ich mir auch vorhin schon bei diesen Unternehmen gedacht. Ich meine, eine Kellnerin irgendwo in einem Restaurant, die wird es bestimmt nicht angeboten bekommen.
Nee, und die wird sich auch nicht finanzieren
können. Ich weiß gar nicht, ob das für solche Personen dann überhaupt zur Debatte steht. Welche, also mich würde es auch interessieren, welche Personen denken denn wirklich über sowas nach? Also bestimmt schon privilegiertere Personen.
Ich habe es dir ja vorhin jetzt mal erzählt, ja, über unsere privilegierten, teuren Dinkelteigpizza.
Stimmt, wir saßen über einer Dinkelteigpizza.
Nicht nur über einer, es hat schon jeder seine, ja.
Na klar.
Ja, aber nee, ich habe es dir ja vorhin erzählt, dass ich auch in so einer Reportage gab es auch so einen Arzt, der dann irgendwie meinte, ja, also der hat es gar nicht böse gemeint, sondern einfach von den Kosten her, der meinte wirklich so, ja, Geringverdiener sind bei uns nicht zu sehen in der Praxis.
Mhm.
Ja, erschließt sich mir. Weil, also das ist ja schon eigentlich auch schon wieder, deshalb sage ich, prinzipiell ist der Gedanke, dass man sowas bezuschusst kriegt, ja kein falscher. Mhm. Bloß ich sehe es halt nicht beim Arbeitgeber in der Verantwortung, aber andererseits finde ich es halt auch schwierig zu sagen, weil ich meine, wo kommen wir dann hin, wenn wir, also wenn jetzt jemand wirklich einen unerfüllten Kinderwunsch hat, dann bin ich stark dafür, dass sowas wie künstliche Befruchtungen dem von der Kasse einfach bezahlt
werden. Ja, wäre ich auch absolut dafür.
Aber wenn es halt wirklich medizinisch keinen Grund dafür gibt, dass du das einfrieren lassen solltest. Und also da kommen wir bei den Studien dann gleich nochmal dazu, wenn man dann auch im Hinterkopf hat, das nehme ich jetzt einfach kurz vorweg, wie wenige Frauen diese Eizellen überhaupt später nochmal benutzen, dann weiß ich halt nicht, wie inwiefern das, also dann ist die Debatte einfach extrem schwierig, wer das aus welchem Grund finanzieren sollte. Andererseits schließt man natürlich schon mal irgendwie gefühlt die Hälfte der Frauen überhaupt aus, wenn das halt einfach so schweineteuer ist. Weil, wie gesagt, also jemand, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, einfach kein besonders gutes Gehalt hat, ich meine, wir wissen alle, in was für teuren Zeiten wir auch leben. Wohnen ist extrem teuer, Essen ist extrem teuer, alles ist teuer, Strom, was weiß ich.
Ja, ich finde es auch interessant, wenn dann der Weg zu einem Kind schon so teuer ist.
Ja.
Wo doch das Kind dann im Nachhinein
auch
so teuer ist. Also das ist auch schon alles irgendwie total verrückt, oder?
Es ist, ja, also ich finde es wirklich schwierig. Ich bin generell kein Mensch, der sich schnell auf irgendeine Seite stellt bei solchen Debatten, weil ich sehe einfach immer beide Seiten. Es ist so schwierig. Ich sehe die Leute, die sagen, hallo, wieso zahlt mir das keiner? Das ist doch ein Unding. Und andererseits, wie gesagt, wenn es halt medizinisch keinen Grund dafür gibt, es gibt halt so viele andere Dinge, die dann halt vorher irgendwie Priorität haben, bezahlt zu werden, weil sie halt medizinisch wirklich einen nachweisbaren Nutzen haben, dann kann ich schon auch verstehen, dass der Staat oder die Krankenkassen dann sagen, ja, sorry, aber das können wir jetzt nicht auch noch finanzieren. Aber ja, es ist halt wirklich, ich weiß gar nicht, ich weiß keine Lösung, ich wüsste keine Lösung dafür.
Ja, ich weiß auch irgendwie gar nicht, also ich kann mich da auch gar nicht so in eine Richtung stellen. Also,
ich weiß bloß, dass ich es beim Arbeitgeber nicht sehe, da bleibe ich dabei. Aber naja.
Also ich finde es gerade, wenn es beim Arbeitgeber ist, finde ich, ist es, dann ist es nur bei bestimmten Arbeitgebern.
Ja, und dann ist es ja.
Dann ist es bestimmt nur für wirkliche Top-Positionen.
Eben. Guck
was
doch mal.
Dann so ungerecht ja eigentlich auch ist und so.
Wenn du dir das schon anschaust, hier McKinsey, Apple,
genau,
Meta.
Genau.
Das sind ja dann eigentlich, sagen wir es mal ganz doof, aber die Frauen mit Kinderwunsch, die sowas vielleicht machen wollen, die da arbeiten, die hätten wahrscheinlich eh genug Geld dafür mit ihrem Gehalt.
Ja.
Also, wenn man es nicht total verprasst, dann
wahrscheinlich schon.
Also, wenn sie jetzt nicht gerade da noch Werkstudent sind oder so, aber halt in normalen, normal verdienenden Positionen hast du da eigentlich ein gutes Gehalt, wo du es dir vielleicht einfach auch so finanzieren könntest. Aber dann ist es ja auch schon wieder irgendwie, ich weiß nicht.
Ja, ich weiß auch nicht. Also
wir können ja mal zu Pro und Contra übergehen. Oder hast du noch was?
Ja, gerne. Ja, du hast es ja auch schon angesprochen, dass auch wirklich wohl nur ein sehr, sehr geringer Prozentsatz der Kundinnen oder Patientinnen, wie auch immer man es nennen will, Kundinnen ist ja auch eigentlich schon so ein bezeichnender Begriff
schon,
irgendwie,
ja,
kommt dann auch irgendwann überhaupt auch nur zurück und ja, möchte diese Eier dann auch wirklich aufgetaut und eingesetzt bekommen.
Ja.
Was für mich die ganze Sache auch schon wieder sehr in Zweifel geraten lässt einfach, weil dieser ganze Prozess, also körperlich, emotional, finanziell, und dann kommen so wenige Frauen am Ende überhaupt darauf zurück.
Es ist ein für mich, also wir können ja mal kurz, ich habe hier eine Studie, ich habe hier ein Magazin, das Magazin Business Punk, Ausgabe 1 2024, mit einem Text von Matthias Lauerer, und der führt hier ein paar Studien auf zum Thema Social Freezing. Zum Beispiel sagt er hier, also es sagt ja nicht dieser Matthias Lauerer, aber ich möchte nur hier die Quelle angeben, von dem ist halt dieser Artikel. Im US-Fachblatt Fertility and Sterility besagte eine Studie, nur magere 5% der Eizellen ließen sich überhaupt für eine Schwangerschaft nutzen. Mhm. Da muss ich aber auch dazu sagen, da habe ich auch andere Zahlen gelesen, die weitaus höher waren. Mhm. Also ist auch hier, schwankt es wohl.
Ja, man findet wirklich sehr unterschiedliche Zahlen.
Ja, man findet vor allem fast gar keine offiziellen Statistiken. Mhm. Also, aber hier heißt zum Beispiel im Text Outcomes of Social Egg Freezing, dass nur 16% der Frauen ins Labor zurückkommen, um ihre gefrorenen Eizellen für eine Schwangerschaft zu nutzen. Und hier gibt's auch noch mal was. Von 20 eingefrorenen Eiern überleben 17 das Auftauen. 13 werden erfolgreich befruchtet. Mhm. Aus 7 davon werden Embryos. Und nur 3 von denen eignen sich nach Gentests für das Einsetzen. Mhm. Also siehst du schon, da schwindet schon, schwinden die Eier. Schwindet. Da schwinden die Eier.
Nee, also ich finde, es schwindet ja wirklich ganz, ganz massiv.
Ja, und hier heißt es nämlich auch nochmal, das ist zwar jetzt natürlich sehr regional, also das ist jetzt auch nichts Deutsches, aber 2021 gab es eine Studie von einer großen Fruchtbarkeitsklinik in Boston. Und in dieser Klinik kehrten nur 7,4% der Frauen, die ihre Eizellen eingefroren hatten, später mit ihrem Kinderwunsch zurück. Mhm. Und bei denen glückte bei 32% der Nachwuchs. Das heißt, von all den Frauen, die in den Jahren 2006 bis 2020 in dieser Bostoner Fruchtbarkeitsklinik ihre Eizellen haben einfrieren lassen, sind 2,5% dann von diesen Eizellen schwanger geworden. Das muss man sich mal irgendwie... Uff.
Ja, also...
Ja, also ich meine, wir wollen das jetzt auch keinem ausreden.
Oder? Aber so viel zum Thema Sicherheit. Also
ich finde es nur schwierig, dass es halt oft so suggeriert wird, den Frauen... Also dir wird als Frau immer und immer und immer wieder nur von allen Seiten Panik gemacht. Oh, ab 35, da schwindet die Fruchtbarkeit und du musst unbedingt dann schnell dein Kind kriegen. Und andererseits wird dann so damit gespielt, mit dieser Panikmache. Und ich meine, die ganzen Ärzte in den ganzen Dokus, die bestreiten das natürlich alle. Ja, das ist doch nicht nur fürs Geschäft oder so. Die Frauen wollen das. Ja, ja, aber warum wollen das die Frauen? Weil ihr ihnen seit immer schon Panik wie die Sau macht, dass es sonst ja eh nicht mehr klappt. Und jetzt haben wir ja schon vorhin beim Pizzaessen dieses Paradox eigentlich festgestellt, dass... Also wenn doch, und wir haben auch in den Studien gelesen, es ist ja jetzt nicht so, also wenn ich diesen ganzen Prozess, diese ganzen Kosten auf mich nehme, dann habe ich einen definitiven Kinderwunsch. Natürlich kann es dann bei ein paar Frauen auch passieren, dass die dann aus irgendwelchen Umständen auch immer doch irgendwie sich gegen Kinder entscheiden. Das will ich überhaupt nicht leugnen. Aber normalerweise wollen die Kinder.
Ja, und der Großteil dieser Frauen, die sich dafür entscheiden, hat ja auch wahrscheinlich über die nächsten Jahre, die dann im Anschluss folgen an diese Behandlung, weiterhin diesen bestehenden Kinderwunsch.
Genau, darauf will ich hinaus.
Ja.
Und dann kommen aber so wenige Frauen auf diese Eizellen zurück. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, pass auf, ich leg dir die Fakten nochmal nahe, beziehungsweise unseren BürgerInnen. Also, erstes Indiz. Panikmache der Ärzte. Und Ärztinnen, ab 35 geht's bergab, kriegt gefälligst früh eure Kinder.
Ja.
So, zweites Indiz. Die meisten Frauen, die Social Freezing betreiben oder halt also irgendwie nutzen, tun das in den Lebensjahren 35 bis 40.
Da gehen sie zur Beratung.
Da gehen sie zur Beratung und stoßen diesen Prozess an. So, die meisten. Natürlich gibt's immer Leute, die es früher machen. Die meisten. Dann, drittes Indiz. Nur... wenige Prozent dieser Frauen, die mit Mitte bis Ende 30 diesen Prozess angestoßen haben, kommen überhaupt zurück für diese Eizellen. Und warum? Weil die meisten einfach ganz natürlich schwanger werden und sie nicht brauchen. Das widerlegt doch jegliche Panikmache, dass es eben nicht mehr funktioniert ab 35.
Nein, und ich finde, auch in dieser Folge können wir das Ganze ja eigentlich schon wieder gewisserweise widerlegen, beziehungsweise da so ein bisschen diese Panik rausnehmen.
Ich verstehe es nicht. Ich meine, natürlich, ich bin kein Biologe, ich bin kein Chemiker, ich bin kein Arzt, ich bin kein gar nichts. Aber das ist doch irgendwie, also ich bin hier...
Einfach mal bei der Dinkelpizza logisch durchdacht.
Ja.
Dass an dieser Sache doch irgendwas nicht stimmen kann.
Das stinkt doch zum Himmel. Also, da ist doch schon wieder irgendwas faul.
Sehe ich genauso,
also, vor allem, es ist ja auch, das wird auch in jeder Doku gesagt, von jedem Arzt und jeder Ärztin, so, jetzt haben wir Ihre Eizellen eingefroren, aber bevor Sie die benutzen, probieren Sie es immer erstmal auf natürlichem Weg. Ja, also im Endeffekt ist es eine vermeintliche Versicherung.
Und natürlich auch eine riesengroße Vermarktung.
Ja, und wie gesagt, wir wollen das jetzt überhaupt nicht irgendwem ausreden oder so. Das ist, jeder hat seinen Weg zum Kinderwunsch, und also wenn jemand einen Kinderwunsch hat. Und jeder soll seinen Weg genauso gehen, wie er für sie richtig ist. Aber es wird halt in meinen Augen schon ein bisschen arg mit dieser Panikmache und dieser vermeintlichen Sicherheit gespielt. Und wenn ich dann dran denke, wie viele, also ich habe auch in den Dokus wirklich 2, 3, 4 Beispiele gesehen jetzt in den 2 Dokus oder so, die ich jetzt in der Badewanne noch geschaut habe, wo die Frauen wirklich dachten, sie werden dann auf jeden Fall schwanger damit. Und dann waren sie Mitte, Ende 30 und es hat mit keiner Eizelle funktioniert. Sie hatten wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben und immer irgendwie im Hinterkopf gehabt, ja, das klappt ja dann, wenn ich bereit bin. Und dann bist du halt, und ich sag mal so, dann bist du irgendwie Ende 30 und es klappt mit diesen Eizellen da nicht. Dann hast du vielleicht auch gar nicht mehr die Zeit und das Geld auch nicht mehr, noch groß irgendwelche anderen Behandlungen zu probieren.
Vielleicht, ja.
Also, da verlässt du dich dann jahrelang drauf, naja, das klappt ja eh, weil ich habe ja da meine Eizellen eingefroren, die haben ja super Qualität gehabt damals. Und dann klappt's nicht und dann bist du natürlich am Boden zerstört. Und das ist halt einfach nur alles, was ich sagen will, ist, probiert's aus, macht's, in Gottes Namen, um Gottes Willen, natürlich, das muss, ich überhaupt nicht, ich kann das auch voll nachvollziehen, ich bin selber ein Mensch, ich wünsche mir, am liebsten wüsste ich genau, wie jeder Tag in meinem Leben aussieht, damit ich die volle Kontrolle darüber habe. Ich kann das zu 100% nachvollziehen, dass man diesen Wunsch hat, und
ja,
ich meine schon allein, wenn dir das für deine psychische Gesundheit was gibt, dass du sagst, zum Beispiel die 39-Jährige hat gesagt, auf den Punkt hin, dass es ja aber bei ihr wirklich sein kann, dass es wirklich nichts mehr wird, auch wenn sie das jetzt noch schafft. Die hat am Ende 21 Eizellen eingefroren durch ihre ganzen Zyklen. Hat sie dann geantwortet, ja, das weiß sie, das ist ihr bewusst, dass es keinerlei Garantie ist. Aber wenn es dann nicht klappen sollte, kann sie es besser akzeptieren, weil sie dann weiß, sie hat alles dafür getan. Und ja, also wie gesagt, und wenn es nur irgendwie solche emotional-psychischen Faktoren sind, die einem helfen, dann soll man es ja bitte machen, um Gottes Willen, wenn man es sich halt leisten kann. Das ist halt der Scheiß. Aber
ja, absolut, absolut.
Es ist halt einfach, ja, ich finde es schwierig, das dann so zu vermarkten. Und das, ja, also ich will jetzt auch überhaupt nicht behaupten, dass da die meisten Ärztinnen und Ärzte das irgendwie falsch vermarkten oder so. Die müssen ja aufklären, aber oft kommt schon so ein bisschen so rüber, als wäre es eine Garantie.
Ja, es ist ja eigentlich so wie immer im Leben, dass alles seine Vor- und Nachteile hat. Und ich meine, die können wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen anschauen.
Genau.
Ja, also ein Nachteil sind natürlich die hohen Kosten, was das Ganze schon zu einem recht, ja, selektiven Prozess macht.
Absolut.
Was man sich halt erstmal leisten muss, leisten will natürlich.
Ja, ja, absolut. Und man hat's ja, es ist wie bei so einem, wenn du so ein Haus kaufst und dann irgendwie 1000 Sachen noch feststellst, oh Scheiße, das muss auch noch gemacht werden, kannst ja doch einfach passieren, du fängst es an, rechnest mit, keine Ahnung, 2.500 Euro, und plötzlich brauchst du nochmal so einen Zyklus und vielleicht sogar nochmal einen, und plötzlich bist du bei 8.000, also.
Ja, und plötzlich hast du vielleicht auch das Geld gar nicht mehr, bist mittendrin, nee. Und dann...
Und dann wirst du es ja drauf, so natürlich schwanger und hast kein Geld mehr fürs Kind.
Ja, das wäre dann wieder die Ironie des Schicksals, ne? Ja. Die dann grüßen lässt vielleicht.
Absolut. Ich habe hier Vorteile. Hier steht, also ich habe das von so einer Internetseite, von so einer Fruchtbarkeitsklinik oder so, mehr Freiheit für Frauen, da sie über den Zeitpunkt der Schwangerschaft besser bestimmen können. Und das finde ich schon wieder problematisch formuliert, weil du kannst ja deshalb nicht bestimmen über deinen Zeitpunkt der Schwangerschaft. Du musst ja dann erstmal, selbst wenn, also erstens sollst du es ja immer erst natürlich probieren. Mhm. Das heißt, wenn du es natürlich probierst, kannst du schon mal gar nichts bestimmen, weil ja. Das reicht ja nicht, da einen Monat mal Vollgas zu geben im Bett und dann weißt du, ob das natürlich klappt, dann musst du ja mal ein paar Monate durchhalten. So. Dann hast du da vielleicht ein paar Monate verplempert, weil es dann vielleicht doch tatsächlich nicht geklappt hat. Dann musst du ja erstmal da wieder zu dieser Kinderwunschklinik gehen, dann musst du da diese künstliche Befruchtung.
Oh nein, die kommt davon ganz alleine, die Befruchtung.
Oh Gott, die gibt's gratis. Künstliche
Befruchtung. Die ist gratis dabei. Also mag genau. Zwar teuer sein, aber das ist unter Umständen das ist ein kleines gratis Goodie. Mit dabei.
Ja. Nee, aber dann musst du diese künstliche Befruchtung anstoßen. Das ist ja auch ein Prozess. Und bis das alles durch ist und dann, wie gesagt, hast du ja angeblich eine 25-prozentige Chance, dass die klappt, dann musst du da wieder warten und bangen und zittern, ob das geklappt hat. Am Ende hat es nicht geklappt, dann musst du die nächste machen. Also du kannst es überhaupt nie bestimmen. Nee.
Also ich glaube, das kann man recht entkräften.
Nee, ich finde das Argument, das ist schon wieder dieses mit der Sicherheit spielen. Mhm. Ja, wenn du die einfrieren lässt, dann hast du ja volle Kontrolle darüber, wann du schwanger wirst. Mhm. Ja, Bullshit, hast du nie.
Nee, sehe ich tatsächlich genauso. Ja, wir haben es auch schon vorhin angesprochen, das Einfrieren der Eizellen sollte ja hier recht früh stattfinden, im besten Falle ja möglichst vor dem 30. Lebensjahr, eventuell noch vor dem 35. Lebensjahr. Na, danach ist es natürlich auch noch möglich, es kommt immer auf den Einzelfall an, aber ja, wie auch immer, so früh wie möglich eigentlich. Und es mag möglich sein, theoretisch, aber wie möglich ist es praktisch schon? Wer denkt da dran? Wer hat das Geld?
Das weißt
im
du,
im jungen Alter. Ja. Wer macht sich darüber ernsthaft die Gedanken? Also,
ja, und vor allem, weißt du, was mir gerade kommt?
Nee.
Stell dir mal vor, du bist irgendwie, keine Ahnung, 25, 26 und du beschließt, aus welchem Grund auch immer, das jetzt zu machen. Mhm. Du willst aber vielleicht erst mit 35 ein Kind. Mhm. Rechne mal aus, dann zahlst du. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, aber im Schnitt, glaube ich, zahlt man 300 bis 500 Euro pro Jahr für diese Kryokonservierung der Eizellen. Rechne das mal auf 10 Jahre hoch, wie viel Geld du da bezahlst. Und am Ende wirst du sowieso wahrscheinlich natürlich schwanger.
Ja, sind wir auch wieder bei den Kosten einfach.
Das ist ja brutal. Und jetzt rechne dir mal aus. Stell dir mal vor, du hast dann irgendwie mal, also jeder kann auch mal 1, 2, 3 schlechte finanzielle Jahre haben. Am Ende zahlst du das irgendwie 3 Jahre, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, dann kommt sowas wie Corona, du verlierst deinen Job oder so und du kannst es plötzlich nicht mehr bezahlen, hast die ganze Scheiße völlig umsonst gemacht.
Ja, ich finde es auch, also generell diesen Gedanken, du hast so viel Mühe in diesem Prozess und Kraft gesteckt, finanzierst das alles und dann wird man natürlich schwanger oder aus welchen Gründen noch immer kann sie es nicht mehr leisten oder braucht diese Eizellen nicht mehr. Und dann, ich finde diesen Gedanken so komisch, dann holen die das da raus aus dieser Kältekammer
ja,
und dann fliegt es irgendwo in die Gewebetonne.
Ja, das ist schon
also ich finde diesen Gedanken so komisch.
Ja, ich weiß auch nicht. Naja, bei mir steht hier noch, Social Freezing ist eine Möglichkeit, die den emotionalen Druck nimmt. Das ist für mich aber auch wieder ein Spiel mit der vermeintlichen Sicherheit. Weil irgendwie finde ich, also ich glaube, mir würde das fast noch mehr Druck machen, dass ich dann sage, da muss es jetzt aber damit klappen. Da habe ich mir jetzt richtig den Arsch aufgerissen.
Ich glaube, es fällt einem relativ leicht, solange man nicht auf diese Eizellen zurückgreift, sich selbst auch so eine gewisse Sicherheit einzureden. Man ist ja durch diesen Prozess gegangen, man hat alles gemacht, was man tun konnte.
Ja.
Jetzt ist man safe. Ich glaube, man redet sich das schon ein bisschen schön auch.
Man beruhigt auch
man
so
beruhigt
sein Gewissen.
Man beruhigt sich selber, ja. Genau. Und ich glaube, der Druck setzt dann wieder richtig stark ein, wenn du wirklich daran willst. Oder wenn der Kinderwunsch wirklich akut wird, angenommen hat, dann den richtigen Partner oder einen Partner, mit dem man sich das halt vorstellen kann oder ist dann da im Leben, wo man sein möchte,
ja,
sagt so, jetzt kann man sich's wirklich vorstellen. Man muss dann auf diese Eizellen zurückgreifen und merkt dann, okay, irgendwie klappt es nicht so, wie man sich's vorgenommen hat. Und ich glaube, dann kommt der richtig krasse Druck.
Ja, es ist halt eben dieses, Ja, irgendwie diese Argumente sind für mich so, das sind so ein bisschen Red Flags, weil die einfach wirklich sehr damit spielen, mit diesem Gedanken, man hätte ja dann alles safe unter Kontrolle. Ich meine, ich will jetzt das gar nicht irgendwie so hinstellen, als wäre das jetzt was total Negatives und als würde das nie klappen oder so, um Gottes Willen. Es ist ja definitiv so, dass es in Fällen, wo es irgendwie Sinn macht, von der Entnahme her und was weiß ich, dass es schon die Chancen erhöhen kann, dass es dann später mal klappt. Aber ja, es ist halt, ich krieg halt ein Problem damit, wenn man Leuten was suggeriert, was es dann am Ende vielleicht einfach nicht ist. Oder wenn man halt einfach Versprechen macht, die man vielleicht aber nicht halten kann. Und das sind für mich diese Argumente, die spielen da halt sehr da drauf an, auf diese vermeintlichen Versprechen halt.
Gut, wir waren jetzt nie in einem konkreten Beratungsgespräch diesbezüglich selber. Also ich kann jetzt auch nicht beurteilen, inwieweit man dann darüber aufgeklärt wird. Also wie realistisch dann die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind oder eben nicht. Also ich finde, es wäre dann schon wichtig, das dann auch wirklich da konkret anzusprechen, dass die Chancen unter Umständen auch wirklich gering sein können.
Ja, das wäre natürlich noch interessant zu wissen, wie das dann halt wirklich vermittelt wird. Ich schätze aber, also in einer von den Reportagen war auch die Reporterin dann, also da durften sie natürlich nicht mitfilmen, aber war bei mehreren solchen Gesprächen und die hat nur gemeint, ja, es hat jetzt schon stark variiert von den Fakten her und
das
so.
Das bestimmt auch, ja.
Aber von der Aufklärung her halt. Also wie gesagt, wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwelchen Ärztinnen und Ärzten unterstellen, dass sie da per se das irgendwie unterschlagen oder da. Also das glaube ich jetzt auch nicht, aber.
Nee, wir haben ja jetzt eher so verschiedene, mediale Berichte, Online-Berichte. Wir haben verschiedene Dokus angeschaut, auch so Erfahrungsberichte. Und da, finde ich, war ja schon so ein bisschen, dass man das eher so raushört, als wird da einfach mit dieser vermeintlichen Sicherheit so ein bisschen gespielt einerseits oder sich andererseits aus Sicht der Frauen auch so ein bisschen darauf verlassen, sich so ein bisschen damit beruhigt eher.
Ja, das stimmt.
Und ich meine, ich kann das auch absolut verstehen, dass man im Leben immer die Kontrolle haben will. Und es wäre natürlich super, wenn man so die Fruchtbarkeit genau so an- und ausknipsen könnte, wie es einem gerade passt, aber
ich bin da ja sehr, wie gesagt, also ich bin schon so ein Mensch, ich hätte gerne am liebsten für alles die komplette Sicherheit, über alles die komplette Kontrolle, weil ich da das gar nicht mag, wenn was nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe da ein ganz schönes, es gibt da einen ganz schönen Begriff dafür, wie man solche, Ängste, kann man fast schon sagen, auch sowas wie Verlustängste oder so, wie man da, wie man das beschreibt, was das. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber also der Begriff ist radikale Akzeptanz. Also, du musst einfach an irgendeinem Punkt in deinem Leben akzeptieren, dass du niemals die Kontrolle über dein Leben haben wirst. In gewisser Weise, natürlich kannst du so Sachen beeinflussen wie, keine Ahnung, wo du arbeitest oder was du arbeitest oder auch wen du als Partner hast. Natürlich, wenn der dich schlecht behandelt, kannst du den absägen oder, also klar, natürlich.
Ja, manche können das auch nicht so ohne weiteres,
Nee, nicht ohne weiteres, aber theoretisch hast du die Fähigkeit dazu. Ja. Also natürlich ist es nicht immer leicht, aber radikale Akzeptanz darüber, dass du halt manche Dinge einfach nicht steuern kannst. Ich tue mich da auch extrem schwer damit. Also ich würde am liebsten alle meine Eizellen irgendwo lagern und nur noch rund um die Uhr Ärzte bezahlen dafür, dass sie mich irgendwann schwanger machen, definitiv. Aber es ist halt nun mal so, dass ich es auch nie in der Hand haben werde. Also ob ich jetzt Eizellen einfriere oder nicht oder hoppala, jetzt habe ich hier halt mein Mikro runtergeschmissen, aber ja, es ist halt leider einfach so. Aber wie gesagt, also wir haben das jetzt, es hat sich jetzt vielleicht sehr negativ angehört. Ich glaube, wir sind beide generell Leute, die es eher nicht machen würden.
Ja.
Aber es sollte jetzt auch
Also ich muss auch ganz
kein...
ehrlich sagen, ich stand dem Ganzen positiver gegenüber, als wir uns noch überhaupt gar nicht groß damit beschäftigt hatten.
Ja, ich auch.
Im Prozess, wo man sich mit dem Ganzen beschäftigt hat, habe ich mir immer mehr so gedacht, so, nee, das glaube ich, werde ich nicht auf mich nehmen. Einfach so persönliches Gefühl, was ich da so gehört habe, wie das abläuft, die Chancen, die ganzen Hormone spritzen, dauernd zur Blutabnahme, dachte ich mir schon so,
ja.
Nein, eher nicht.
Also für mich ist es halt so, ich würde das alles jederzeit auf mich nehmen, wenn ich da dafür schwanger werden könnte oder sich die Chance erhöht. Aber halt, ich würde es halt, glaube ich, eher dann, ja, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund natürlich es nicht klappen würde, dann würde ich mir das Geld halt sparen, dass ich dann eine künstliche Befruchtung probiere. Oder.
Ja, aber ich glaube, darauf ist es ja überhaupt nicht ausgelegt. Also das ist ja wirklich nur, um sich vermeintlich Zeit zu verschaffen.
Ja,
mehr
ja,
ist
genau.
Es ja auch einfach nicht.
Ja, deshalb sage ich, also ich würde halt dann das Geld investieren, wenn ich es medizinisch
ja, genau,
brauche,
genau.
Weil ich merke, okay, es klappt jetzt auf natürlichem Wege
ja,
leider irgendwie
schon,
nicht.
Was du meinst, ja.
Dann würde ich hergehen und sagen, okay, jetzt investiere ich in Untersuchungen, in Behandlungen. Warum klappt es nicht? Wie kann ich mich behandeln lassen? Und ja, im Endeffekt, am Ende des Tages, manchmal kann man es auch einfach nicht erzwingen, wenn es dann wirklich auf keine Weise irgendwie klappen soll. Das ist furchtbar unfair und traurig und scheiße. Und das würde ich auch nicht einfach so jetzt sagen, wenn es mir passiert wäre. Das ist schon klar. Aber ja, ich wollte jetzt nur noch mal dazu sagen, dass wir jetzt nicht das als eine Folge irgendwie Contra Social Freezing machen wollten. Wir haben uns einfach nur viel damit befasst. Und ja, einfach negative Seiten daran auch entdeckt. Das kann jetzt aber jeder anders sehen. Und wie gesagt, jede Frau, die das macht, soll das um Himmels Willen machen, wenn es
ja,
ihr gut
tut. Ja, das ist ja immer unser Credo.
Das
quasi.
Ist immer
also,
unser Credo, ja. Bei allem,
macht
jeder
was
geht
auch
seinen
immer
Weg, der ihn bzw. sie
wollt,
glücklich
wie
macht.
Wie auch immer, ja, ganz
ja,
genau.
Also, und auch beim Thema, gerade beim Thema Kinderwunsch, das ist sowas individuelles, Kinderwunsch, Familienplanung. Jeder so, wie es für ihn bzw. für sie in dem Fall am besten ist. Also ganz klar. Aber ja, ich glaube, wir sind beide einfach ein bisschen dagegen, dass es so fast schon in Richtung Trend rutscht, wo man sich schon wirklich schnell darin, ja, in dieser falschen Sicherheit so ein bisschen verlieren könnte. Und das ist, glaube ich, alles, was wir deutlich machen wollten, dass es halt trotz allem keine Garantie ist. Aber wenn man sagt, ich kann mir das leisten, ich will diese vermeintliche Sicherheit, ich kenne das Risiko quasi, dass es auch nicht klappen kann, dann hey, go ahead, you do you. Also das ist
absolut.
Ja, für jeden gibt es den richtigen Weg.
Ja.
Ja. Guck, jetzt haben wir schon wieder die Folge gefüllt, die Stunde gefüllt. Das sind einfach, da kann man
das
einfach
sind
viel
Themen,
drüber
da
reden,
kann man
über
viel
diese
drüber
Themen,
reden.
Ja,
ja, man merkt das
ja,
zunehmend.
Und,
ja.
Wir werden noch mehr bringen.
Auf jeden Fall.
Wir wissen jetzt noch nicht genau, mit welchem Thema es weitergeht, aber wir werden für euch recherchieren, vielleicht sogar den einen oder anderen Gast auftreiben. Und dann hören wir uns wieder.
Ja, dann, ne? Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal.